Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Karin Frey im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und herzlich willkommen im Persönlich Live aus dem Basler Taburettli. Ich begrüße als meine Gäste Monika Büttler. Sie ist Volkswirtschaftsprofessorin und beschäftigt sich unter anderem mit der Zukunft von unseren Sozialversicherungen, mit der Zukunft von der AHV zum Beispiel. Als Mutter von zwei Primarschülern ist sie aber auch ganz neu bei der Jugend. Ähnliches könnte man von Daniele Ganser sagen. Auch er ist Vater, hat zwei kleine Kinder, sie sitzen gerade hier vorne am Bühnenrand. Und auch ihn interessiert die Zukunft. Wie viel, fragt er zum Beispiel, eben als Friedensforscher, haben die Kriege auf dieser Welt damit zu tun, dass Länder nicht die Demokratie zulieb kriegen, sondern weil sie eben hinter den Rohstoff her sind, Rohstoff wie Erdöl. Ganz herzlich willkommen. Monika Büttler und Daniele Ganser, ich habe gesagt, sie beide befassen sich mit der Zukunft. Das war ein ereignisreiches Jahr. Es ist noch nicht ganz Ende, aber wenn man so zurückschaut, was ist jetzt für Sie im Zusammenhang vielleicht auch gerade mit Ihrer Arbeit das einschneidendste Ereignis gewesen, Monika Büttler?
Also im Zusammenhang mit der Arbeit ist das die ganze Euro-Krise natürlich gewesen. Das habe ich auch gemerkt an der Reaktion auf den Journalisten. Die fragen natürlich alle drei Wochen, was passiert mit, oder alle drei Tage, was passiert mit dem Euro, wie geht es weiter mit Griechenland, wie geht es weiter mit Spanien, Italien und so weiter. Mich selber hat aber eigentlich die Atomkatastrophe von Fukushima fast mehr beschäftigt, weil wir haben als Familie eine Beziehung auch zu Japan. Und es hat halt auch damit zu tun, mit der Zukunft von der Welt, von unseren Kindern. Und ich finde es auch insofern interessant, auch mit den Studenten darüber zu diskutieren, was passiert eigentlich, wenn wir umstellen in der Welt, die ganze Energieumstellung, wie geht es überhaupt weiter?
Daniel Ganser?
Ja, für mich war natürlich die Energieforschung das Zentrum gewesen. Und eigentlich die Friedensforschung. Also zwei grosse Ereignisse schon auch für mich, Fukushima und Libyen-Krieg. Die sind ja beide eigentlich im März gewesen. 11.3.11 ist Fukushima, also 11.3.11 ist so eine schöne Symmetrie noch gewesen. Aber dann alles andere war auch wirklich sehr, sehr schwierig gewesen. Da haben wir mit den Studenten damals diskutiert, nachher der Atomausstieg, der beschlossen worden ist vom Bundesrat, vom Parlament bestätigt. Das ist tatsächlich jetzt auch bei uns ein grosses Thema in der Forschung, dass wir aufzeigen, ist 100% erneuerbar möglich und wenn ja, was kostet das und wie lange geht das noch? Und das war für mich das grösste Thema in diesem Jahr.
Und ist es möglich?
Es ist schon möglich. Es ist einfach eine Frage von der Zeit, also wie lange hat man Zeit, und es ist eine Frage, wie viel Geld nimmt man in die Hand. Und es ist auch eine Frage, ob wir uns selber verändern. Oder wenn man sagt, wenn wir alle genau gleich sind und eigentlich nichts zahlen wollen und wir wollen es morgen haben, dann ist es unmöglich. Aber wenn wir sagen, wir sind bereit, uns anzupassen an die Natur, oder, uns zu verändern, und wir sind auch bereit, etwas dafür auszugeben, und wir geben dem Ganzen ein bisschen Zeit, dann ist es möglich, ja.
Gut, Geld ausgeben tut man ja selten freiwillig, oder, Monika Büttler?
Ja, ich habe gerade gefragt, ob ich jetzt etwas sagen mit dem Geld ausgeben ist natürlich so eine Sache, sobald die Preise höher werden, weil etwas knapper wird, dann werden wir so oder so gezwungen, uns anzupassen. Die Menschheit hat eine relativ gute Geschichte, dass sie sich immer wieder anpassen konnte. Die Frage ist, ob wir jetzt schon etwas machen wollen und wirklich sagen, wir wissen, dass es knapp wird, wir wissen, dass es nicht ewig lang wird. Ob man nicht jetzt vielleicht schon versucht, etwas zu machen und nicht erst warten, bis man wirklich das Messer am Hals hat.
Aber ist das nicht eigentlich ein bisschen die menschliche Natur? Der Mensch, der fällt erst an von Schwimmen, wenn das Wasser ein bisschen über den Hals aussteht?
Ja, das stimmt schon, aber dafür haben wir eigentlich auch Leute, Politiker zum Beispiel, hoffen wir wenigstens, wo das machen sollten, uns ein bisschen helfen vorzudenken. Ich meine, AHV ist im Prinzip auch so etwas. Wir wären quasi gezwungen, vorzusorgen. Und wir sollten eigentlich müssen wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad gezwungen werden, in der Energie vorzusorgen. Sonst wird es dann wirklich, wirklich teuer.
Also eine Art Energie-AHV?
oder eine Energiepensionskasse.
Also mit uns bei der Energie kommt der Druck über die hohen Preise. Aber wenn man sich mal klar wird, dann ist in den 50er und 60er Jahren der Fass Erdöl 2 Dollar gekostet. Dann 73 ist die Erdölkrise gesehen, dann sind wir auf 3, 5 und 11 Dollar, oder? Immer noch etwa um die 10 Dollar. Und jetzt sind wir bei 100 Dollar. Klar, also der Dollar hat dann Wert verloren, die Amerikaner drucken sehr viel Geld. Aber auch die 100 Dollar ist doch ein Zeichen, dass die Energie längerfristig teurer wird, weil sie wird wirklich knapp. Es sind verschiedene Länder, die jetzt schon die Erdölförderung zurückgehen. Also in Norwegen geht die Erdölförderung zurück, Großbritannien geht die Erdölförderung zurück, in Mexiko bricht die Erdölförderung jetzt ein. Das ist nicht eine Theorie. In den USA geht die Erdölförderung zurück. Auch in Indonesien und gleichzeitig wächst die Weltbevölkerung. Also mit uns ist es relativ klar, weil die Weltbevölkerung wächst stark, oder? Wenn 12 Jahre braucht, um 1 Milliarde von 6 auf 7 Milliarden, nur 12 Jahre.
Das sind ja alles riesige Themen. Sie beide sind Eltern, beide haben junge Kinder. Wie viele Sorgen machen Sie sich um die Zukunft?
Also ich mache mir schon Sorgen. Ich glaube, schon jetzt ist es so, dass die Kinder ja nicht mehr so viel Freiheiten haben, wie wir noch hatten.
Wie meinen Sie?
Es ist alles irgendwie enger geworden. Unsere Eltern haben uns doch am Nachmittag einfach verrossen rumspielen lassen. Wir sind irgendwie 2 Kilometer weg vom Haus und dann wieder irgendwie einmal gekommen. Das dünkt mich irgendwie wahnsinnig schwierig. Oder ich bin mit 15 alleine mit einer Kollegin auf Österreich gegangen. Ich glaube, ich würde nicht mal meine Buben lassen. Und dort hat man ein 15-jähriges Mädchen alleine gehen.
Weil es zu gefährlich ist oder weil wir viel, viel mehr sicherheitsbedürftig oder bewusst sind?
Ich glaube, die Welt ist ein bisschen anonymer geworden, es ist grösser, es ist enger geworden. Ob es effektiv gefährlicher geworden ist, weiss ich nicht. Aber wir haben schon das Gefühl, je anonymer es wird, halt, desto schwieriger ist es auch, wirklich Kinder alleine in die Welt rausgehen zu lassen. Das ist mein persönliches Gefühl. Und ich habe schon mehr Angst, wahrscheinlich, als meine Eltern haben für mich.
Sie sagen anonymer, dass man quasi die Nachbarn nicht mehr kennt? Oder was ist anonymer?
Ja, man kennt Nachbarn nicht mehr. Man kennt im Zug, habe ich das Gefühl, man redet weniger als früher. Aber das ist vielleicht auch mein Gefühl. Wahrscheinlich würde ich jetzt auch älter. Es ist alles irgendwie unwirtlicher geworden. Und eben gleichzeitig die ganze Energiedebatte, dass die Welt halt mehr Leute rum sind, beschäftigen mich schon. Ich habe schon das Gefühl, für Kinder wird es schwieriger sein, ihren Weg zu finden, als es noch für uns war. Also ich bin natürlich in einer Zeit aufgewachsen, Berufssorgen oder Jobsorgen, das haben wir wirklich nur vom Hören sagen gekannt.
Ja, meine Kinder sind auch noch kleiner, oder? Ich weiß nicht, ob ich die dann mal gut in die Welt rausziehe, wenn sie 15 sind. Jetzt habe ich noch das Gefühl, ja, das ist dann für mich kein Problem. Aber ich glaube, es ist dann erst, wenn es wirklich der Moment ist, ob ich dann das Vertrauen habe, dass sie genug stark sind und dass es gut kommt. Im Moment habe ich keine Sorgen, komischerweise. Also ich tue die ganzen Probleme wirklich immer wieder überlegen und passieren ja viele Verbrechen, wirklich auch in der internationalen Politik, mit Angriffskrieg, mit Folter, mit Gefangenenlager. Also es ist wirklich sicher viel Gewalt im System, aber trotzdem bin ich irgendwie zuversichtlich, dass wir es werden schaffen, eine bessere Welt anzukriegen. Das ist vielleicht jetzt utopisch, aber ich glaube an das. Und es gibt halt sehr viele Leute, die an das glauben und ich weiß auch nicht, wie viele das genau sind, oder? Aber wenn das genug viel glauben, dann ist es meiner Meinung nach möglich. Man wird es sehen, oder? 50 Jahre müssen wir schauen.
Sie sind ja Friedensforscher. Würde ich vielleicht ein bisschen ketzerisch sagen, also was gibt es denn da zu forschen? Menschen haben schon immer Kriege.
Ja, also es gibt eigentlich die Frage, wann lösen wir unsere Konflikte mit Gewalt? Und wenn, lösen wir sie ohne Gewalt? Das ist eigentlich so eine Grundfrage, weil ein Konflikt an sich ist nichts Schlechtes. Also jeder hat ja jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat hat man Konflikt. Es ist einfach ein Feld, das man verschieden kann lösen kann. Wenn man es im Privaten anschaut, wenn ein Mann mit einer Frau einen Konflikt hat, das kenne ich also wirklich auch aus eigener Erfahrung, oder mit den Kindern Konflikt hat.
Also Sie streiten daheim?
Ja, das machen wir. Nicht so oft, aber es kommt doch auch vor. Und der wesentliche Punkt ist eigentlich, der Friedensforscher sagt, oder die meisten Teilnehmer von der Gesellschaft sagen, an einem Konflikt kann man wachsen. Man muss sich dazu dann verändern, man muss kommunizieren, man muss Kompromisse gehen, das ist alles sehr anstrengend, aber man ist nachher an einem anderen Ort. Ich glaube, wenn man ganz allein ist und mit niemandem Konflikt hat, dann verändert man sich gar nicht. Das heisst, Konflikt, das überrascht manchmal, aber Konflikt ist etwas Gutes. Also der Friedensforscher sagt, Konflikt ist gut, aber der wesentliche Punkt ist, man darf keine Gewalt einsetzen. Also wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau einen Konflikt haben und dann der Mann die Frau umbringt, also jetzt zugespitzt, oder? Dann ist die Wachstumschance von da. Also er wird sich dann nicht weiterentwickeln oder umgekehrt die Frau den Mann vergiftet, dass man jetzt irgendwie nicht einen Stereotyp betrifft. Aber nein, es ist einfach so, dann ist der Konflikt von da. Und wir sagen ja in der Schweiz, es ist ganz normal, dass wir das nicht machen, dass wir nicht gewalttätig sind. Aber in der internationalen Politik sind auch sehr viele Konflikte. Und da kommt es einfach sehr, sehr oft dazu, dass der stärker Gewalt ist.
Darf ich da vielleicht gerne mal nachhaken? Ich meine, was mich jetzt auch ein bisschen beschäftigt hat mit der ganzen Euro-Krise, ist, dass ja verschiedene Stimmen sagen, das ist ein Konfliktpotenzial, das eben darüber ausgeht, dass der Herr Sarkozy Frau Merkel beschimpft und umgekehrt, sondern dass das halt wirklich auch zwischen den Ländern könnte Krieg geben. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, wir haben irgendwie lange gesagt, in Europa haben die Krieg 1945 aufgehört, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht ganz genau, wenn man es anschaut. Also wir haben im Balkan haben wir ja Krieg in den 90er Jahren, der Kosovo-Krieg, der Bosnien-Krieg. Dann haben wir jetzt Krieg in Libyen gehabt, wenn Sie es mal auf den Karten anschauen. Das ist also von Italien noch eine Gumpe über. Und darum sage ich, es ist natürlich immer möglich, dass Gewalt ausbricht unter Menschen. Das ist einfach immer möglich. Ich halte es aber nicht für eine wahnsinnig grosse Wahrscheinlichkeit, dass 2012 in Europa Krieg ausbricht. Ich würde sagen, es wird nicht so sein. Aber man muss auch sagen, alle Experten haben im 2010 nichts gewusst vom arabischen Frühling. Das hat einfach niemand gewusst. Jetzt sind wir am Schluss vom 2011. Die Regierung in Ägypten ist gestürzt, die Regierung in Tunesien ist gestürzt, die Regierung der Gaddafi in Libyen ist tot, in Syrien sind die sozusagen Unruhe weiter am tun. Also es ist eine sehr revolutionäre Zeit, habe ich das Gefühl. Es verändert sich sehr viel. Das merkt man deutlich. Darum weiß niemand genau, wie weit eigentlich die Sichtweite ist, was im 2012 kommt.
Wie ist das eigentlich, Monika Büttler? Sie sind Volkswirtschaftlerin. Wie häufig kommen die Leute zu Ihnen und sagen, Jesus, Monika, was soll ich auch mit meinem Gesparten machen?
Das ist relativ häufig.
Was sagen Sie den Leuten?
Ja, wenn ich das selber wüsste, dann wäre ich jetzt schön reich. Nein, es ist halt eine enorm schwierige Frage. Und ich bin kein Anlageberater. Mich beschäftigt die Forschung natürlich der Arbeitsmarkt, was passiert dort, was passiert mit den Sozialversicherungen. Und man muss natürlich beim Sparen sehen, braucht man es für ein Haus, braucht man es für die Ausbildung der Kinder, braucht man es für irgendeine Weltreise, braucht man es halt für wirklich, weil man eine Zeit lang weniger verdient, beispielsweise wenn man mit einer Familie auszieht oder so, spielt halt immer noch eine Rolle. Aber ich finde es jetzt schon noch schwierig. Ich meine, in dieser Zeit jetzt, wo halt die Finanzmärkte dermaßen unsicher sind, also ich gebe keine Tipps.
Ist Strumpf und unter das Kopfküsse?
Das ist wahrscheinlich nicht einmal das Dümmste.
Wenn es nicht viel ist.
Wenn es nicht allzu viel ist. Aber wenn die Alarmanlage dann teuer wird, dann spielt es auch keine Rolle mehr.
Wie machen denn Sie das, Daniela Ganser?
Ja, also die Finanzanlage, ich bin immer wieder auch so bei Banken und Versicherungen und Pensionskassen, die dann auch wissen wollen, was passiert mit dem Erdölpreis, wo sind eigentlich die Renditen, die man früher bei Staatsanleihen hatte, oder? Früher hat man natürlich 4% gehabt bei einer Staatsanleihe und hat null Risiko gehabt, oder? Und heute haben die Leute das Gefühl, was Staatsanleihen? Wenn wir nicht einmal griechische sind, oder? Dann ist also schon eine Unsicherheit da und die Aktienmärkte sind auch nicht so, dass man sagen kann, ja, das ist eine stabile Situation. Ich habe natürlich viele Leute gehabt, die mir gesagt haben, sie wollen in erneuerbare Energien investieren, haben zum Beispiel in Wind und haben in Solar investiert und sind dann im 2008 in der Finanzkrise, haben sie vielleicht schon 40% verloren. Und jetzt auch im 2011 ist das sehr, sehr volatil. Also man kann nicht einfach sagen, weil man für die Energiewende ist, kauft man Sonnenaktien und wird dann noch reich. Oder so einfach ist es nicht, sondern das sind Umbrüche. Und letzten Endes haben dann halt viele Leute ihr Geld auf dem Konto, wo es 0% Zins gibt.
Und Sie haben es im Strumpf unter dem Kopf gewesen?
Nein. Die Kinder nehmen daheim alles auseinander, oder? Wenn ich das was auch immer unter meinem Kopfrüssel liegt, oder? Das ist nicht lang dort. Das wäre kein sicherer Ort.
Also was schon, man merkt natürlich die Finanzkrise nicht schon langsam eben im täglichen Leben. Wir haben vor etwa 3 Jahren haben wir ein Haus gekauft und gerade irgendwie um die Rettungszeit von der UBS herum. Wir hatten enorm Schwierigkeiten, unsere Hypothek auf den Markt zu bekommen. Gleichzeitig im Institut, wo ich leite, in St. Gallen, haben wir 1 Million, die wir nicht gewusst haben, wie anlegen. Die haben wir müssen irgendwie umstrukturieren. Es hat das niemand wollen, das Geld hat niemand wollen.
Warum?
Weil die Banken haben nicht, also die Banken haben gesagt, ja, ihr könnt schon das Konto tun, aber irgendwelche Papier verkaufen wir es nicht. Es hat zu wenig risikofreie Papier rum gehabt zu dieser Zeit. Es hat einfach niemand mehr wirklich, also keine Bank mehr das wollen machen, wofür eigentlich Banken da wären. Nämlich von denen, die zu viel Geld haben, das Geld nehmen, denen, die zu wenig Geld haben. Das hat selbst mit diesen relativ kleinen, mit diesen kleinen Beträgen nicht funktioniert.
Also eigentlich hätte sich eine Bank auslassen und genau. Millionen vom Institut ins Haus investieren.
Der wäre aber direkt in die Zeitung gekommen. Der hätte nicht zuerst eine Kolumne schreiben müssen, sondern der wäre das wahrscheinlich direkt gekommen. Das machen wir natürlich nicht.
Daniel Ganser, der Zusammenhang zwischen Krieg, Kampf und Rohstoff, das ist so eins von ihren grossen Themen.
Ja.
Wie ist das beim Irakkrieg zum Beispiel? Dort hat es immer geheißen, ja, die Amerikaner sind in Irak, weil sie eigentlich in der Nähe vom Öl haben wollen. Ist das eine Verschwörungstheorie oder ist da etwas dran?
Es ist keine Verschwörungstheorie. Also ich glaube, wenn das Hauptexportprodukt vom Irak Brokkoli wäre, dann hätte es auf den Irakkrieg nicht gegeben. Da bin ich also fest davon überzeugt. Natürlich, irgendwo ist das auch eine Einschätzung von der verfügbaren Daten. Und es hat sehr viele Daten. Oder man kann auf der grossen Datenmenge auch zu einer anderen Einschätzung kommen. Aber im 2003 hat man doch zur Kenntnis genommen, dass erstens das ein Angriffskrieg war, ohne UNO-Mandat. Das ist ein schweres Verbrechen. Oder? Das geht man nicht leichtfertig ein eigentlich. Das ist ein grosses Interesse, wenn man das dann trotzdem macht. Thomas hat noch der Kofi Annan gesagt, eben, this war is illegal. Oder? Und das ist eigentlich, die Amerikaner und die Engländer haben sich nicht geschert, oder? Und dann das Zweite, was man beobachten konnte, ist, dass eigentlich gelogen worden ist mit einer Massenvernichtungswaffe, oder? Man hat gesagt, es gibt biologische, chemische oder auch gar atomare Waffen im Irak. Das hat auch nicht gestimmt. Das ist jetzt sozusagen verifiziert, das weiss man. Und darüber hinaus ist es einfach eine Tatsache, dass der Irak, die haben etwa die drittgrößte Erdölreserve von der Welt. Denn die Erdölproduktion in Großbritannien geht zurück, die Erdölproduktion in den USA geht zurück und die USA sind in einer Situation, dass sie sich sagen, wenn wir das Erdöl kontrollieren, bevor sich die Chinesen holen, dann haben wir eine stärkere Position. Also das ist wie auf einem Schachfeld. Und man erzählt auf den Leuten, es ging um Demokratie, aber ich glaube das nicht, oder?
Jetzt, wenn Sie auf diesem Gebiet forschen, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen Sie zu Informationen, was jetzt genau wirklich, warum, wie gelaufen ist? Mhm. Ich stelle mir vor, da ist ja ein ganzer Haufen Geheim und da sind irgendwie sag schnell, Geheimdienste etc. am Werk. Ja. Wie kommen Sie denn zu dem Wissen?
Also ich bin ja eigentlich Historiker. Das heisst, meine Doktorarbeit ist in Zeitgeschichte, internationale Zeitgeschichte. Und unser Hauptarbeitsmittel ist eigentlich die Zeitachse. Das heisst, wir schauen nochmal ganz genau, wenn ist was passiert. Wir legen es auf die Zeitachse und dann schauen wir, wer sagt was. Wir machen so wie einen Überblick von Akteuren. Ich muss vielleicht ein konkretes Beispiel nehmen. Im August 1990 ist Saddam Hussein in Kuwait eingefallen. Und dann nachher hat es eine große Diskussion gegeben, was jetzt passieren soll. Und dann hat es eigentlich einen Krieg gegeben von den USA gegen den Saddam Hussein. Und haben sie, das war die Desert Storm Operation im 1991. Dann haben sie ihn wieder aus Kuwait vertrieben. Und was wir dann später herausgefunden haben, ist, dass es hier auch Kriegspropaganda gegeben hat. Und da müssen wir also ganz genau auseinanderbeineln, wann ist was gesagt worden. Dort ist zum Beispiel ein Mädchen, ein kuwaitisches Mädchen, in den USA gesagt, weil die Amerikaner nicht in den Krieg wollen ziehen. Ist in den USA vor einem Ausschuss vom Kongress angestanden und hat gesagt, ja, sie haben im Spital geschafft in Kuwait, wo die Invasion gekommen ist. Und dann sagen dem Saddam seine Soldaten, extrem böse Soldaten gewesen, die sagen dann gerade auf die Zeuglingsabteilung von diesem Spital und haben dort die Neugeborenen aus den Brutkästen rausgerissen und am Boden geschlagen. Und das ist eine sogenannte Erschütterungsstory. Also man tut die Leute erschüttern mit dem. Und dann hat der frühere amerikanische Präsident Bush hat das immer wieder wiederholt, oder? Und erst nach dem Krieg haben wir herausgefunden, dass das gelogen war. Wie
haben Sie das herausgefunden?
Eben, wir gehen dann die Chronologie nochmal an und haben herausgefunden, dass Mädchen schon ausgesehen wie eine kuwaitische Frau, weil sie ist Tochter vom kuwaitischen Botschafter in den USA. Aber die hat nie in diesem Spital geschafft. Und das ist einfach dann für uns ganz wichtig, dass wir eigentlich, wir gehen von Datum zu Datum, manchmal gehen wir von Stunde zu Stunde, oder beim 11. September gehen wir von Stunde zu Stunde und sagen, wann ist jetzt das Flug da rein und was ist genau gleichzeitig passiert? Das heisst, Zeitachse ist wirklich unser Arbeitsinstrument und es gibt eigentlich sehr, sehr viel da. Man ist natürlich auch international vernetzt.
Das klingt ein bisschen wie von James Bond. Monika Büttler, Sie forschen an den Sozialversicherungen. Ich nehme an, dort wird es auch Sachen geben, die sind wie beim James Bond. Oder vielleicht Aha-Erlebnisse, die die Leute so nicht können.
Ja, das ist natürlich so viel langweiliger. Also ich muss Sie da ein bisschen enttäuschen. Es gibt natürlich da viel weniger grosse Ereignisse. Aber meine, die Zeitachsen nachher gehen wir natürlich schon auch. Wenn wir zum Beispiel schauen, was passiert bei gewissen Änderungen, bei den Sozialversicherungen, wie ändern sich die Leute, also besser gesagt, wie verhalten sie sich, wenn irgendetwas passiert. Vielleicht gerade ein Beispiel, es heisst ja immer, wenn man das Rentenalter aufdicht, gäbe es mehr Arbeitslose. Die Leute gehen einfach in die Arbeitslosigkeit. Jetzt haben das gewisse Länder natürlich schon gemacht. Österreich hat das Rentenalter von einem sehr tiefen Alter, irgendwie, es ist 50 oder 55 aufgesetzt. Das ist ja in der Schweiz sehr tief. Und man hat schon gemerkt, tatsächlich, man hat mehr Arbeitslose gesehen. Aber das ist nicht, weil Leute mit 50 oder 55 dann plötzlich arbeitslos geworden sind, sondern weil die schon arbeitslos waren, sind, selbstverständlich eben arbeitslos geblieben sind, was Rentenalter aufgegangen ist. Und ganz, ganz wenig Leute, also wirklich fast vernachlässigbar wenig Leute, sind wirklich zusätzlich arbeitslos geworden durch die Erhöhung vom Rentenalter. Also es ist einfach mehr, dass die vorne schon das Problem hatten, haben auch nachher schon das Problem, Und die eben vorne im Arbeitsmarkt eigentlich drin sind, dort ist eine Erhöhung vom Rentenalter nicht unbedingt das Problem. Aber es ist natürlich viel weniger spektakulär, also werde ich keine Alte zu Tod geschlagen, um irgendetwas herauszufinden. Gott sei Dank.
Ja. Zum Glück nicht.
Wenn wir mit Ihnen beiden ein bisschen zurückgehen, Sie sind ja beide sehr engagiert und darum bemüht ums Land, um die Zukunft etc. Woher kommt das?
Also ich bin ja ursprünglich Naturwissenschaftler, ich habe zuerst Mathe und Physik studiert. Und ich habe nachher nach ein paar Jahren Berufserfahrung, habe ich einfach gedacht, jetzt möchte ich endlich wirklich mal etwas machen von wirtschaftspolitisch, was mich immer interessiert hat. Und ich habe eigentlich auch das Fach gewechselt, wirklich, um etwas können bewegen, um wirklich etwas können beitragen. Und ich finde es zum Teil jetzt halt auch ein bisschen... Ja, schade, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass die Forschung natürlich auch länger sind, mehr eigentlich weggeht von der Wirtschaftspolitik, von dem, was eigentlich direkt eigentlich Einfluss hat, und halt mehr zu einer Forschung, die so mehr, ich würde nicht sagen im Elfenbeinturm, das stimmt nicht, aber
jetzt hat es einen Hintergrund. Immer geheißen, die Forschung käme endlich zum Elfenbeinturm aus?
Ich glaube, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber wir sind natürlich auch viel mehr geworden.
Wie viele Studenten haben Sie?
Wir haben 1400 Studenten jedes Jahr, die anfangen.
Also müssen Sie 1400 Prüfungen korrigieren?
Ja, der Computer korrigiert. Nein, aber wir machen Multiple-Choice-Prüfungen und die müssen natürlich so gut sein, dass wir nachher nicht 1400 Rekurs haben. Und ein Rekurs gibt viel mehr Arbeit, als eine Prüfung zu korrigieren.
Das ist die Wirtschafterin, oder?
Ja, nein, wir haben auch in der Uni ein begrenztes Budget. Ich könnte natürlich schon 50 Assistenten anstellen, mir helfen korrigieren. Aber wir müssen halt auch schauen, dass wir mit diesen vorhandenen
Mitteln... Sie würden Arbeitsplätze schaffen?
Ja, wir müssen zuerst Leute an den Heiz wieder, wir stellen nur Deutsche ein.
Ja, ist es so?
Es ist im wissenschaftlichen Bereich fast nicht mehr möglich, im Moment Schweizer zu finden, in der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaftslehre.
Wieso? Sind Sie doch so viele Studenten?
Wir bilden nicht so viel aus. Und es ist halt, der Weg in die Akademie ist ein langer und beschwerlicher. Und da haben wir halt wenig verdient. Ich habe vor 12 Jahren noch 3000 Franken im Monat verdient. Und bin dort schon Ende 30 gewesen. Und trotzdem, das dabei zu bleiben und halt für einen Gotteslohn mit einem Jahresvertrag zu arbeiten, das liegt nicht jedem, wenn man nachher in der Bank fast 10-fache verdienen kann.
Daniele Ganser, Blick zurück, Engagement. Haben Sie das von den Eltern mitbekommen?
Ich würde jetzt sagen, ja, vermutlich auch. Meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater ist Pfarrer, die haben sich beide eigentlich sehr für die Menschen interessiert, haben sich für mehr als den privaten Raum interessiert und haben mir das sicher auch mitgegeben. Aber über mein Umfeld aus hat es mich schon selber auch einfach interessiert. Also mich haben Menschen immer sehr interessiert und ich habe mich gefragt, warum sind wir eben manchmal in Kriegszustand, lügen uns an und kommen letzten Endes in Folter und Vergewaltigung. Warum passiert das eigentlich? Oder wie funktioniert das? Und wie kommen wir in die anderen Zustände, wo eine Gruppe sozusagen sehr aktiv sich positiv beeinflusst und ohne Gewalt super Sachen realisiert, oder? Also es gibt einfach beides die ganze Zeit. Es gibt ganz dunkel, ganz hell und das läuft aneinander vorbei oder überlappt sich. Und das Interesse habe ich schon sehr, sehr lange.
Also schon als Bub?
Ja, nein, als Bub bin ich sehr noch privat gewesen. Das hat mich also einfach von mir gesehen mit dem Wald und ein paar Freunden und wir haben im Wald Winnetou gespielt und so und das hat eigentlich gelangt. Gut, man kann jetzt sagen, Winnetou ist auch, oder? Da ist ein internationaler Bezug. Ich hätte noch nicht gewusst, dass der Karl May gar nicht wirklich einer von den Indianern war. Ich hätte gemeint, dass er, ja, ich habe es noch nicht so genau untersucht, mal. Aber jetzt sich mit 20 hat das angefangen, dass ich dann Studium, ich habe dann die Kuba-Krise untersucht, mich das interessiert, wie man dort Atomraketen dort hingefahren hat und ich wollte noch herausfinden, wie hat man das gemacht, dass die anderen nicht gemerkt haben, also immer sich das Täuschen, das hat mich auch interessiert, aber letzten Endes, um herauszufinden, wie könnte man eigentlich zu friedlicheren Zuständen kommen. Und ich glaube, es ist schwierig, aber es ist einfach eine Vision.
Oder? Aber der friedvolle Pfarrersohn sind Sie ja wahrscheinlich schon nicht als Bub, oder?
Nein.
Sind Sie viel vor der Tür aus gewesen, der
Ja, ich bin viel vor der Tür in der Schule. Ja, das ist schon so gewesen, weil ich habe immer mit meinen Nachbarn reden. Das ist natürlich nicht gegangen, oder?
Frieden stiften?
Ja, nein, einfach irgendetwas erzählen, oder? Und fragen, was der andere gerade zu erzählen hat und was die Lehrerin eigentlich in dem Moment... Dann zuerst haben wir aufstehen und dann konnte ich nicht ruhig stehen und dann musste ich raus. Nein, ich weiß es noch sehr genau. Das war so gewesen.
Wie war das bei Ihnen, Monika Büttler?
Ich war wahrscheinlich ein bisschen hinterlistiger gewesen, aber ich war nicht so häufig vor der Tür gewesen. Aber ich habe zum Teil auch zu viel geschwätzt. Und in der dritten Klasse, bei den ersten 3 Jahren habe ich mich kaum etwas getraut zu sagen. Ich bin auch ungern in die Schule. Ich hoffe, das gehören meine Buben nicht. Und nachher habe ich ein Mädchen neben mir bekommen, das eben sehr viel geschwätzt hat. Und dann haben sie gefunden, ja, wenn sie es nicht Monika tönt, dann wird es vielleicht ruhig. Und es ist natürlich genau das Gegenteil passiert, dass ich nachher dann auch von schwätzen. Und das hat mir eigentlich sehr gut getan, muss ich sagen. Ich habe mich dann mehr getraut, auch gegen die Lehrer durchzusetzen. Wir sind relativ isoliert aufgewachsen und ich habe mich einfach nicht getraut, auch gegen die Lehrer
zu... Wieso sind Sie isoliert aufgewachsen?
Ich bin in einer Klapsmühle aufgewachsen. Nein, ich bin in der psychiatrischen Klinik Königsfelden aufgewachsen, im Aargau. Und wir sind natürlich dort...
Also wirklich... müssen Sie noch schnell sagen, warum? Nicht, dass man das Gefühl hat, Sie sind schon als Kind...
Nein, also mein Vater, der jetzt wahrscheinlich zulässt, auch nicht. Mein Vater hat dort geschafft als Verwalter und wir hatten dort eine Amtswohnung. Und so hat es mitten im Areal, und das war relativ weit weg von anderen Häusern mit Kindern, wir sind dann halt relativ alleine dort gewesen, halt mit den Erwachsenen. Wir hatten wunderbar viel Platz gehabt zum Spielen natürlich. Aber ich bin schon nicht so aufgewachsen mit, wie jetzt meine Kinder, die einfach Dutzende von Freunden gerade nebendurch haben. Und ich habe keine Fluchwörter gekannt. Ich habe nicht einmal recht gewusst, wie man eigentlich gescheit fragt, um aufs WC zu gehen. Da haben wir nicht fragen. Und einfach so Sachen, das habe ich mir zuerst müssen anlernen. Und da haben wir immer, ich habe zwei, sowohl im Kindergarten wie in der ersten, zweiten Klasse, habe ich einfach grauenhafte Lehrerinnen gehabt. Ich möchte nie mehr zurück. Also wenn ich jetzt sehe, was meine Kinder für lässige Lehrer haben, dann nachher beneide ich die.
Ist man eigentlich gecancelt worden, wenn sie gesagt haben, ich wachse in der Psyche auf?
Ich bin nicht so gecancelt worden, weil ich das einfach... Ich habe nicht umgegeben, ich habe gefunden, die Seele doch. Meine Schwester, die ein Jahr jünger war, die hat wirklich gelitten darunter. Wir sagten, Klapsmühle und so. Und sie hat dann auch die Adresse einmal gewechselt und hat nicht mehr eine psychiatrische Klinik Königsfeld als Adresse angegeben, sondern Zürichstrasse 1. Wie wenn Zürich besser wäre.
Genau, wir sind nämlich zu Basel im Taburettli. Guten Morgen, Tiere 1, Sie hören es persönlich. Meine Gäste, die Volkswirtschaftsprofessorin Monika Büttler, die an der HSG in St. Gallen das Institut leitet, und der Friedensforscher Daniele Ganser. Monika Büttler, Sie sind Professorin, Daniele Ganser, Sie dozieren an der Uni Basel. Forscher oder Professorin werden. Wie schwierig ist das eigentlich heute so im internationalen Rahmen? Sie sagen, es werden nur noch die Deutschen angestellt.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Gut, haben Sie nicht gesagt. Wir haben
zu wenig Schweizer. Wir haben einfach gar nicht genug Schweizer.
Und wie ist es denn für eine Schweizerin, wenn sie sagt, jetzt will ich Professorin werden? Was haben Sie erlebt?
Also ich glaube, das ist einmal schon der falsche Ansatz. Ich glaube, wenn man sagt, ich will Professorin werden, das ist einfach dermaßen unsicher, der Weg. Man kann sagen, das ist eines der möglichen Ziele, man kann dort hinschaffen, man macht sich extrem unglücklich, wenn man sagt, das ist jetzt einfach das einzige Ziel, das ich anvisiere.
Also Sie haben das nicht als Ziel gehabt?
Nein, ich bin mehr so reingeratscht. Ich habe immer gedacht, ja, das wäre eigentlich noch schön, aber ich habe immer eigentlich geschaut, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und dann fällt halt nach der DIS, bei uns ist es relativ kurz bei der Volkswirt, muss man sagen, so zwischen 4 und 8 Jahren, wo man halt auf der Leutsch ist. Wo man möglichst muss ins Ausland gehen, wo man dann halt so relativ prekäre Bedingungen auch arbeitet. Das sind zum Teil Jahresverträge, eben die Löhne habe ich ja schon gesagt. Und dann muss man immer auch noch wahnsinnig viel Glück haben. Das halt, dass man vielleicht auf einem Stellenprofil gerade passt. Publikationen muss man haben, das ist ganz klar, das ist schon recht schwierig genug, aber dann muss man mit den richtigen Publikationen noch das richtige Fach haben und dann irgendwie noch passen. Und ich finde es ja eigentlich auch richtig, wir schauen auch bei den neuen Kollegen und wir schauen auch, ob der oder die menschlich passt.
Und das ist ein internationales Verfahren,
das ist ein internationales Verfahren. Ja, wir schreiben jetzt international aus, das ist natürlich alles online, auf diesen Online-Plattformen. Da bewerben sich die Leute, da schaut man die an und das ist natürlich die Publikationsausweise ist A und so, wenn man dort nicht einfach top ist, also wirklich die besten Journals publiziert, kommt man gar nicht in die Einladung über. Und da laden wir so zwischen 4 und 6 Leute ein. Dann spielen dann auch andere Sachen eine Rolle. Eben, wie unterrichtet die Person, wie kann er mit den Kollegen reden, passt er fachlich rein, passt sie irgendwie von der Persönlichkeit rein. Das ist so ein Gesamtportfolio. Das ist schwierig, Kriterien aufzulisten. Aber es hat enorm viele Leute, aber enorm wenige, die eigentlich das haben, was man gerne hätte. Das ist noch lustig.
Was heisst enorm viel? Auf einen Posten kommen wie viele Bewerber?
Je nachdem, so zwischen 60 und 500 Bewerbungen.
Bei Ihnen, Daniele Ganser, ist es anders gelaufen. Sie sind eigentlich vom besten Weg dazu gewesen, Professor zu werden. Sie haben das Lizenziat mit höchstem Lob, also Summa Cum Laude, gemacht. Ihre DIS ist in 10 Sprachen übersetzt worden. Sie sind eigentlich auf dem Weg gewesen. Ich glaube, die Habil haben Sie auch schon geschrieben gehabt. Und dann, was ist passiert?
Also ist schon das, was Frau Büttler sagt. Man muss wirklich eigentlich, wenn man in dem akademischen Bereich schafft, muss man offen sein. Man kann nicht sagen, ich will den Geschichtsprofessor in Basel sein. Das geht einfach gar nicht. Und was ich eigentlich zuerst gemacht habe nach der Doktorarbeit, das ist jetzt 10 Jahre her, bin ich zu Avenir Suisse. Das ist ein Think Tank, der so interdisziplinär schafft. Das ist nicht mehr wirklich Uni, oder? Das ist außerhalb von der Uni, von der Privatindustrie finanziert. Da sind auch Kontakte mit Parlamentariern, sind Kontakte mit Firmenchefs, sind öffentliche Diskussionen gewesen. Das ist schon ein bisschen weiter weg als einfach Seminararbeiten korrigieren und einfach vor allem mit den Studenten arbeiten. Also ich bin dann schon ein bisschen aus der Uni raus, dann bin ich nochmal an die ETH, bin dort eigentlich vor allem in der Forschung gewesen, bin aber eigentlich dann auch ein bisschen international umgereist. Ich war bei der UNO, habe dort mit verschiedenen Leuten geredet über Krieg und Frieden. Die Fragestellung war, welchen Einfluss hat eigentlich Globalisierung auf Krieg und Frieden? Das war ein bisschen eine grosse Fragestellung im Rückblick. Aber es ist darum gegangen, dass man probiert herauszufinden, dort Globalisierung den Frieden fördern oder den Krieg. Das war die Fragestellung. Das ist noch der Peter Maurer, der jetzt Staatssekretär.
Hat man da eine Antwort?
Nein, man muss es Sektoren unterscheiden. Also es ist natürlich überall dort, wo es eigentlich zu einer besseren Kooperation kommt mit den Menschen und wo dann je nachdem auch die wirtschaftliche Stabilität erhöht wird, wo die Leute ein Interesse haben, dass man etwas aufbaut. Dort kommt es gut. Aber ich habe natürlich dann auch geschaut, warum hat zum Beispiel Total eine Präsenz in Myanmar oder Total eine Erdölfirma. Und ich habe mich gefragt, warum sind die in Myanmar? Das ist doch eine Militärdiktatur. Und habe dann mit Leuten von der Weltbank geredet, bin also in die USA geflogen. Und die haben mir gesagt, ja, hören Sie, Sie müssen natürlich das Erdöl insgesamt anschauen. Und da bin ich noch ein bisschen blauäugig gewesen und dachte, ja, insgesamt hat es von mir einfach viel Erdöl, oder? Weil das liest man immer in der Zeitung, es hat noch 40 Jahre Erdöl und dann blättert man wieder zum Sport und man denkt gar nicht genau darüber nach, wie viel hat es genau. Und dann habe ich sehr genau untersucht, was das Peak-Oil-Phänomen ist, hat das Fördermaximum und hat dann wirklich gemerkt, es hat gar nicht mehr so viel einfach zu fördern, das Erdöl. Und darum sind Firmen wie Total in Myanmar. Oder? In der Nordsee bricht das Erdöl ein.
Die Frage war, wieso sind Sie nicht Professor geworden?
Ja, das kann ich selber nicht ganz genau sagen. Es ist so, dass ich jetzt ein Institut gegründet habe, dass ich sehr zufrieden bin mit dem Institut und dass ich sicher jemand bin, der jetzt auch nicht bereit ist, einfach irgendwo hinzugehen. Also jetzt wäre der nächste Schritt, ich sollte in die USA. Oder? Oder ich sollte nach England oder ich sollte nach Deutschland mit der ganzen Familie und es ist nicht das, was mich jetzt gerade so reizt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde es fast interessanter in der Schweiz an den Themen Energiewende, Friedensforschung weiterzuarbeiten, weil die Schweiz ist jetzt in einem ganz interessanten Moment. Wir sind das erste Mal da, wo wir darüber reden, 100% erneuerbar. Wie geht das? Was kostet das? Und das heisst, es ist für mich interessanter da zu sein. Es kann auch sein, dass ich natürlich gewisse Leute verärgert habe, das muss man ehrlich gesagt auch sagen, indem ich den Irakkrieg hinterfragt habe, den Terroranschlag vom 11. September habe ich hinterfragt.
Was heisst Libyen-Krieg?
Ja, ich sage natürlich immer, dass Krieg sehr oft auf Lügen aufbauen. Das ist das, was ich sehr explizit gesagt habe. Und wir haben dort mal an der ETH-Forschungsstelle für Sicherheitspolitik haben wir intern heftige Diskussionen gehabt, dass also Kollegen gesagt haben, der Irakkrieg ist Demokratieförderung und ich habe gesagt, dummes Zeugs, da ist ein Erdölbeutezug und das ist natürlich, das ist schon, oder, das ist, da werden auch Weichen gestellt, wer wird später Professor und wer nicht, wer kann sozusagen seine Gruppe so überzeugen von seinen Positionen, dass die ihn dann auch in ihre Gruppen reinwählen, oder, und das ist bei meinen Themen sicher sehr kontrovers. Ich meine, verdeckte Kriegsführung ist einfach ein sehr kontroverses Thema.
Also Sie sind ja, aber im Zusammenhang mit 9-11 sind Sie Kritik geraten, weil Sie gesagt haben, es gibt möglicherweise noch eine andere Version als die offizielle, wo Amerika sagt, wie der Anschlag zustande gekommen ist. Ja. Und dann hat es relativ schnell geheißen, der Daniele Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker.
Ja, das hat also sehr viele Wogen, sehr viele hohe Wellen geworfen, weil es ist ja so gewesen, wir haben herausgefunden, dass der frühere Präsident Bush gelogen hat beim Irakkrieg. Und dann ist es so eine Zeit lang ein Tabu gewesen, zu fragen, hat er auch bei 9-11 gelogen.
Und das Tabu, wieso ist das ein Tabu
gewesen? Ja, das ist einfach, das wäre wie zu viel, oder? Also, wenn er bei 9-11 gelogen hat und die Medien das nicht aufdeckt haben, oder? Dann ist die Frage jetzt auch zurück an die Medien, warum ist man dann so informiert worden, dass 9-11 so ist, wie es der Bush gesagt hat? Oder das ist im Moment die offizielle Lesart, sind 19 Terroristen, die im Auftrag von Osama Bin Laden, der jetzt tot ist, den Anschlag gemacht haben, oder so wird es erzählt. Aber ich habe es dann eigentlich mit den Studenten, ich habe ein Seminar gemacht am Historischen Seminar von der Uni Zürich und dann später habe ich noch eins am Historischen Seminar von der Uni Basel gemacht und wir haben eigentlich dann den 11. September auseinanderbeindelt. Wirklich wieder auf der Zeitachse, was ist alles passiert. Und das, was wirklich auffällt, ist, dass es drei Gebäude sind, die zusammengefallen sind am 11. September. Und dass das viele Leute wissen das einfach gar nicht. Die meisten haben das Gefühl, ein Flug ist in einen Turm, das ist die Twin Towers, das andere ist in einen anderen Twin Tower und dann sind die Türme zusammengefallen. Und es hat aber noch ein drittes Gebäude gegeben, das ist das sogenannte WTC-7. Dort ist kein Flug reingeflogen. Und das ist auch zusammengefallen am 11. September. Und das ist Betonstahl, 170 Meter hoch und ist in 7 Sekunden runter. Und da gehen wir natürlich dann fragen.
Was ist denn passiert?
Ja, das ist jetzt genau der Streit. Das ist der Streit, oder? Also, der Punkt ist, ich bin dann, damals bin ich an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik vertreten und habe dann im Institut andere gefragt und gefragt, wissen Sie, warum das abend ist? Dann haben sie gesagt, nein, wir wissen es nicht. Und dann bin ich zu der Baustatik gekommen. Und das war sehr ein interessantes Treffen gewesen. Das sind also emeritierte Professoren von Baustatik. Und ich habe einfach auf meinem Laptop ein Video gehabt, wie das WTC-7 runtergeht. Mehr habe ich auch nicht gehabt. Und dann habe ich die Baustatik gefragt, wie geht so ein Gebäude runter? Weil ich bin ja Historiker, ich habe noch nie ein Gebäude gebaut. Und dann haben die gesagt, das ist gesprengt. Und dann habe ich gesagt, nein, los, es gibt keine Sprengung am 11. September, weil das müssen wir vorbereiten. Und dann haben sie gesagt, ja, ist da kein Flugzeug reingeflogen? Und ich habe gesagt, nein, das weiß ich sicher. Da ist kein Flugzeug. Und dann haben sie gesagt, da hat man vielleicht eine Rakete reingeschossen und sie haben es nicht gemerkt. Und dann haben sie gesagt, nein, das weiß ich schon. Ich kenne das Umfeld, kenne ich. Aber ich weiß nicht, warum das Gebäude zusammengeht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der WTC-7 ist wegen Feuer oder Sprengung zusammengeht. Und dort entscheidet sich der 11. September. Und da haben wir also wirklich sehr, sehr gestritten.
Und mich nimmt es wie Wunder, also mein, warum hätte man das nicht dürfen sagen? Wie weit darf man sich rauslehnen?
Also bei 9-11 nicht so.
Also ich muss ehrlich sagen, die ganze Debatte um den 9-11, die habe ich selbstverständlich mitverfolgt, aber weniger eigentlich, wie die einzelnen Exponenten waren. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen kritischer dieser Verschwörungstheorie. Aber die Frage war ja eigentlich, ob solche Sachen einen Einfluss auf das Berufungsverfahren beispielsweise haben. Ich weiss es nicht. Also ich
wie offen dürfen Sie reden?
Ich rede sehr offen da. Wir haben den Fall bei uns jetzt in der Volkswirt sicher noch nie gehabt. Und zwar halt, weil wir viel weniger kontroversere Themen haben. Natürlich haben wir auch kontroverse Themen, wenn man jetzt über Geldpolitik oder so redet. Aber es ist natürlich, es geht schon weniger als Herz wahrscheinlich von den Leuten, als die ganzen politischen, terroristischen, was weiß ich, für Ereignisse, wo ganz anders auffühlen. Natürlich, die Wirtschaft wühlt auch auf, aber sie ist irgendwo distanzierter. Aber ich denke, was vielleicht indirekt dazu führt, je mehr man sich natürlich exponiert, und selbst wenn es über etwas Unkontroverses ist, desto weniger Zeit hat man für die Forschung, die nachher zählt für Publikationslisten. Das finde ich schon ein bisschen kritisch in letzter Zeit, dass halt eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit, die Diskussion mit der Presse, das, was wir beide, Herr Ganser und ich, eigentlich machen, das ist eigentlich doof. Wir sollten das nicht machen. Aus individual optimaler Perspektive müsste ich sagen, ich rede nie mehr zu einem Journalist.
Das wäre schade.
Ich gehe zurück ins Büro und forsche. Das bringt mir für meine Karriere deutlich mehr, als das, was wir jetzt hier machen.
Aber eben, also vielleicht für die Karriere, aber letztlich, dass es die Institute gibt, dass das alles gibt, das hat ja auch viel mit der Öffentlichkeit zu tun, dass man akzeptiert ist, dass man weiss, was man macht, dass der Elfenbeinturm, das ist ja wichtig, dass man nicht rauskommt, oder?
Ja, aber es ist halt so, dass es im Moment ganz sicher nicht honoriert wird. Und, ich habe eine Professur seit ein paar Jahren, seit über 10 Jahren. Ich muss mich an sich weniger darum kümmern, wie ich da in dieser Forschungsgemeinschaft stehe. Aber ich finde, es tut auch mir manchmal weh, wenn ich höre, ja, die forscht nicht mehr so viel und so, die ist nicht mehr ganz so aktiv, wie sie mal früher war.
Die ist immer in den Zeitungen?
Die ist zu viel in den Zeitungen. Obwohl ich wirklich nicht so viel in der Zeitung bin.
Also ich möchte das total unterstützen, was Frau Bittler gerade gesagt hat. Es ist genau so, dass eigentlich auf einem akademischen Lebenslauf und jetzt nichts gegen Sie, Frau Frey, aber es persönlich oder nichts zählt, oder? Das zählt nicht, wenn ich dort drauf schreibe, Radiosendung persönlich, oder? Das ist wie egal. Und das
also selbst eine NZZ-Kolumne
oder so. Nicht.
Nicht einmal ein NZZ-Artikel.
Zählt gar nichts, also wenn man ins 10 vor 10 geht, zum Kassensturz. Nein, reden wir lieber nicht über Batzen, das ist ein heikles Thema. Da. Aber einfach, oder ich habe mir immer so gesagt, zum Beispiel die Uni Basel und die Uni Zürich ist ja gleich, das sind Steuergelder. Das sind letztendlich Steuergelder. Und wenn wir als Forscher nicht feig sind, das, was wir uns überlegt haben, in ein paar vernünftige Sätze der Öffentlichkeit zu erklären, dass die können sagen, finde ich interessant, finde ich nicht interessant, bin ich gleicher Meinung oder nicht, also dass ein Diskurs da ist, dann sind wir unser Geld nicht wirklich wert. Ich finde, öffentliche Kommunikation gehört dazu, wenn man von Steuergeldern lebt. Oder man kann ja sagen, nein, ich muss mit niemandem reden, ich habe meine Firma und verkaufe meine Produkte und ich bin selbstständig. Aber gerade eine öffentliche Funktion wie ein Forscher an einer Uni muss man meiner Meinung nach auch Öffentlichkeitsarbeit machen, mit dem Risiko natürlich, dass er angegriffen wird, mit dem Risiko, dass das auch von gewissen Leuten nicht geschätzt ist.
Darf ich Sie fragen, wie haben Sie das selber denn verarbeitet? Ich stelle mir vor, wenn man als Forscher angegriffen wird im Fach, in der Qualität der Arbeit, die man macht, und jemand sagt, ja, was der erzählt, ist Haferkäse. Yeah. Wie geht man mit so etwas um? Wie sind Sie persönlich mit dem umgegangen?
Also zuerst prüft man dann als Forscher, ob man richtig liegt oder falsch liegt. Oder? Das ist eigentlich immer, da ist man wirklich aufgeregt. Oder? Man geht nochmal heim, prüft alle Zahlen, die man hat, man prüft alle Aussagen, alle Berechnungen, die man gemacht hat. Und wenn man dann ein gutes Gefühl hat und sagt, nein, ich liege eigentlich richtig, dann geht man immer wieder mit dem trotzigen Gefühl aus und denkt, der andere hat einfach keine Ahnung, oder? Das ist dann das Gefühl, das bei mir kommt, oder? Dass irgendein Journalist mich angreift über etwas, wo noch schlicht keine Ahnung hat. Und er schreibt dann halt einen Artikel.
Aber es waren ja ein Wissenschaftler, die Sie angegriffen haben.
Ja, also dort war es tatsächlich dann wieder das gleiche Gefühl. Ich hatte dann auch das Gefühl, also es hat interne Kämpfe gegeben, oder? Wo mir andere Historiker oder auch Politologen gesagt haben, 9-11 war der Bush. Entschuldigung, 9-11 war der Bin Laden. Und das ist fix, oder? Und wenn du da noch eine Frage dazu hast, kann ich nicht verstehen. Und dann habe ich wirklich gesagt, es gibt aber die und die und die und die Sachfragen. Und auf diese Diskussionsebene ist man nie eingegangen. Oder auch bei der NATO-Keimarmee, das ist das Buch, das ich eigentlich als Dies geschrieben habe. Dort konnte ich zeigen, dass Keimdienst in Italien während dem Kalten Krieg in Terroranschläge involviert sind. Und das geht einfach gar nicht, oder? Keimdienst dürfte nie Terroranschläge ausüben, weil die kriegen ja das Geld von den Bürgern. Da sind wir als Bürger, jetzt wissen wir nicht, wie wir Italiener sind. Die in Italien haben dem Staat Geld gegeben. Der Staat möchte mit dem Geheimdienst und mit der Polizei und mit dem Militär möchte für Sicherheit sorgen. Aber im spezifischen Fall vom Kalten Krieg hat man die Kommunisten diskreditieren, hat den Anschlag inszeniert und hat sie ihnen angelastet. Und das nennt man eine Strategie von der Spannung. Und ich kenne das einfach sehr gut. Ich habe das untersucht. Aber es gibt ganz wenige andere Forscher, die auf diesem Forschungsbereich einen Leistungsausweis haben. Und darum gibt es dann auch einen Streit, oder? Aber ja, das ist eigentlich, ich bin ja fachlich noch nie widerlegt worden.
Und daheim, was geht denn ab? Also da gehen sie zu den Frauen und sagen, jetzt werde ich nicht Professor, oder?
Ja, ja. Nein, das ist schon eine wichtige Dimension. Ich bin mal heimgegangen zu meiner Frau und habe gesagt, schau, ich bin jetzt da wieder an einem Thema dran und das ist ein schwieriges Thema. Also das ist sicher nicht etwas, wo alle mit mir einig werden sein. Und es gibt Druck, oder, dass gewisse Leute mir sagen, jetzt darfst du nichts mehr sagen. Und wenn du etwas sagst, dann wirst du nicht Professor. Und dann habe ich sie gefragt, werde ich das... Ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, gefragt, wäre es nicht sehr wichtig, dass ich Professor werde. Und das Lustige ist, dass sie gesagt hat, überhaupt nicht. Es ist mir überhaupt nicht wichtig, ob du Professor wirst oder nicht. Dann habe ich gesagt, du, aber es könnte dann auch sein, dass wir weniger Geld verdienen, dass wir wirklich ausziehen und so. Das sind ja dann wirklich Sachen, die eine Familie muss selber entscheiden. Und dann hat meine Frau ganz toll wirklich gesagt, das ist mir total egal. Wir schlagen uns immer durch, weißt du. Also wie viel du verdienst und ob du Professor bist, ist, glaube ich, dir wichtiger als mir. Und ich habe jetzt als Mann das schon eigentlich denkt, sie findet mich toller, wenn ich irgendwie viel verdiene. Ja, ich sage es jetzt ganz, ich sag's ganz plump. Es ist ja so eine Vorstellung, die man so hat, weil ich habe ja eigentlich in erster Linie meine Forschung machen. Und wo sie mir dann gesagt hat, mach du einfach deine Forschung. Wir schlagen uns einfach als Familie mit unseren Kindern. Wir schlagen uns durch, aber bleib bei der Wahrheit. Tu dich nicht verbiegen. Das hat mich extrem gestört.
Sich selber treu bleiben, Monika Büttler, das ist wichtig.
Ja, also das ist für mich eigentlich die ganze Zeit, seit ich auf dieser Welt bin, ist mir das irgendwo wichtig gewesen. Und ich bin in der Schulzeit, eben wie gesagt, bin ich gerne in die Schule gegangen, nicht nur wegen der Lehrer, sondern weil ich einfach ein bisschen eckig war und bin dann auch nicht immer gut angekommen bei den Kolleginnen und bei den Kollegen.
Eckig? Wie eckig?
Ja, ich habe einfach gefunden, wenn ich irgendeinen Blödsinn, eine Modelinie oder was nicht mitmachen wollte, dann habe ich es halt nicht mitgemacht. Wenn ich etwas nicht gut gefunden habe, habe ich es halt nicht gut gefunden. Und ich habe dann schon immer wieder so halt... so Anfindungen erlebt. Und später dann im Gymi, dort war es dann eher umgekehrt, dass ich in der Schule sehr gut war und wegen dem angegriffen wurde.
Sie waren Streberin?
Ich war natürlich die Streberin, ist klar. Für meine Eltern, die haben sich genervt, dass ich zu wenig gemacht habe. Das war halt eine gewisse Spannung. Und irgendwann ist sich treu geblieben, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt zahlt es sich eigentlich aus. Also jetzt, nein, nicht geldmässig. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt viel, viel glücklicher. Ich kann auch wahrscheinlich mehr etwas sagen, weil ich nicht immer irgendwo noch jemand etwas gemacht habe, wo vielleicht gar kurzfristig einfacher war. Ich glaube, mittelfristig oder auch langfristig ist es die bessere Strategie. Man ist einfach besser auf den Schuhen und besser im Leben gestellt. Und es ist viel einfacher auch zu argumentieren nachher und vielleicht auch Angriffe zu parieren. Ja, ich werde natürlich auch ständig angegötet, dass ich einen ganzen Mailordner, wo ich da die lustig öde Mail, die Palti und die doof öde, die...
Was heisst denn das so zum Beispiel?
Ja, ich kann nicht schreiben, ich schreibe in eine Zweiklässlerin oder was. Ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung, was es heisst, mit 3'000 Franken im Monat zu leben, obwohl ich das 20 Jahre gemacht habe. Das sind noch so die freundlicheren und dann hat die ganze Angriffige die Lösche gerade gehabt.
Und woher holen Sie das Selbstvertrauen? Oder manchmal braucht es ja wahnsinnig Mut, sich selber treu zu bleiben. Und es wäre eigentlich ringer, man würde nicht anecken und sagt halt einfach nicht.
Ja, das ist ganz sicher so. Aber es gibt schon auch einen Haufen Leute, die kommen und sagen, ah, endlich hat das einmal jemand gesagt, oder es war gut gewesen, dass sie das gesagt haben, beispielsweise. Ich glaube, in der Zeit hält sich das ungefähr die Balance.
Und wo holen Sie Kraft?
Ja, schon auch daheim. Also daheim und bei mir im Institut. Wir haben ein super Institut. Wir sind 25 Leute, die ich zusammen mit einem Kollegen leite, die wirklich Grundlagenforschung macht, aber wo wir es gut verstehen. Und wirklich daheim mit den Kindern hat man gar keine Zeit, über die blöden Mail nachzudenken. Dann muss man schauen, dass das Diktat geübt ist, dass für die Musikstunde geübt wird, dass rechtzeitig ins Bett geht, dass man noch Spiele machen und so. Und
dann nachher, dann also eigentlich sind Kinder Erholung?
Ja. Und nein.
Ich meine, also ich mit dem Wissen darum, dass wir zu wenig Leute haben in Zukunft, die für die AHV arbeiten, müssen wir schon sagen, Kinder sind Erholung, machen nur ein paar.
Na gut, ich bin jetzt zu alt und ich habe jetzt meine, ich habe zwar nicht 2,1 Kinder, wir müssten haben, der Herr Ganser übrigens auch nicht, der hat auch 2.
Entschuldigung.
Es ist die Abwechslung vom Beruf, das tut mir irgendwie schon auch gut. Also selbst wenn es halt genauso streng ist, natürlich mit der Studentenschaft, aber es ist etwas ganz anderes.
Daniele Ganser, Monika Büttler, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Wir sind am Ende der Sendung. Sagen Sie mir nur noch in einem Satz, was machen Sie an Weihnachten?
An Weihnachten, ich weiss gar noch nicht ganz genau, was der Plan ist, ehrlich gesagt. Das ist schon in einer Woche.
Haben Sie geschenkt?
Frau Wittler?
Wir gehen in den Zirkus Gonelli mit meinem Vater und seiner Freundin und zu Abend feiern mit der Familie, mit meinen zwei, also mit unseren zwei Kindern und der Tochter von meinem Mann.
Also ich feiere natürlich auch mit den Kindern und so, ist klar.
Gut, danke vielmals. Das war es persönlich aus dem Taburettli zu Basel. Mein letztes persönlich, meiner Nachfolgerin Anita Reichner, wünsche ich so viel Freude mit dieser Sendung, wie auch ich gehe. Ich werde es vermissen. Ihnen allen danke, dass Sie da gekommen sind und noch ganz schönen Sonntag.
Persönlich von heute ist live aus dem Taburettli am Spalenberg 12 zu Basel gekommen. Gäste von der Karin Frey waren die Volkswirtschaftsprofessorin Monika Büttler und der Friedensforscher Daniele Gansner. Technik Björn Müller und Thies Ganz. Die Sendung wird heute Abend nochmal ausgestrahlt, nach der 10. Oder Sie können sie während der nächsten 4 Wochen im Internet hören, auf drs1.ch. Das Persönlich gibt es auch auf CD. Die kostet 31,90 Franken. Die können Sie im Internet bestellen unter radiokiosk.ch oder dann auch telefonisch, dass die nächste Woche vom Montag bis Freitag zu den Bürozeiten über folgende Telefonnummer 0848 840 800. Im Persönlich, das Persönlich vom nächsten Sonntag, das vom Weihnachtsmorgen, kommt aus Interlaken. Die Katharina Kilchemann begrüßt im Victoria Jungfrau Grand Hotel und Spa der Extrembergsteiger Ueli Steck und die Hebamme Judith Fahner.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.